Tores Tea Time. Yo, moin, vielen Dank fürs Einschalten bei Tores Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her.
Auf eine Tasse Tee mit Philipp Westermeier, Chef von OMR. Ja, mein heutiger Teegast ist das, was ich in klein in Husum bin, nämlich der einer der größten Podcaster überhaupt. Kann man ja fast schon so sagen, oder Philipp?
Boah, also bezogen auf eine gewisse Szene vielleicht. Ja. Du hast ja auch bei Husum abgegrenzt. Ich glaube, ich würde es dann vielleicht so auf die Wirtschafts- und Digitalwelt abgrenzen, aber ja.
Und heute wollen wir über deinen Podcast sprechen, generell über dein Unternehmen und über dich als Person, wer du eigentlich bist und wie du so geworden bist, wie du jetzt bist. Und unsere, in Anführungszeichen, Geschichte geht schon ein paar Jahre zurück, denn als ich meinen Bachelor in Hamburg gemacht habe, habe ich über Podcast-Marketing geschrieben. Und dann dachte ich, gut, wer stünde besser als Experte zur Verfügung als Philipp Westermeier? Ich schrieb eine Mail und irgendwann bekam ich von dir eine WhatsApp zurück. 9 Minuten Sprachnachricht, alle meine Fragen beantwortet und das war mein allererster Kontaktpunkt mit dir. Und seitdem bin ich dir so dankbar und so verbunden und da nochmal ganz offiziell, vielen Dank dafür, Philipp. Sehr, sehr bodenständig.
Vielen Dank.
Also hammer nice. Und dann vor ein paar Monaten hatten wir uns auf einer Moderation nochmal gesehen und jetzt sitze ich hier bei dir in deinem Studio, wo so viele andere Menschen schon saßen, die du interviewt hast.
Ja.
Bist du lieber Interviewer oder Interviewter?
Also ich bin auf jeden Fall, glaube ich, besser der Fragesteller. Das ist, liegt mir näher. Ich bin sehr neugierig und insofern ist das auch ein bisschen so naturell, Fragen zu stellen. Das passt einfach ganz gut.
Ja, wo liegt die Kunst letztendlich im Fragen stellen? Ist es die Neugierde? Ist es... Du hast ja keinen Journalismus oder irgendwas in diese Richtung gelernt, studiert, richtig?
Also nicht so richtig. Ich habe natürlich schon mit 16, 17 angefangen, so bei der Lokalsportredaktion Essen zu arbeiten, Schülerzeitung, Radio Essen, diese ganzen Sachen schon gemacht. Also man, das ist natürlich auch schon irgendwo eine Lehre, wenn man so will. Ja. Aber dann nichts in dem Sinne von jetzt einer Veredelung oder einem Studium oder einem richtig auf einem nationalen Niveau oder so. Mhm. Das nicht, aber ich glaube, am Ende ist ja bei Podcasts mittlerweile auch üblich, dass jetzt gar nicht unbedingt Journalisten die Formate machen, sondern dass auch viele andere Leute mit anderen Backgrounds da zu erfolgreichen Formaten kommen. Und
was es auch so authentisch macht, ne?
Häufig, sicherlich auch. Ja. Aber das soll nicht heißen, dass Journalisten das nicht auch gut machen. Gibt's ja auch, also gibt ja für alles Beispiele, nur die Welt ist da bunter geworden. Und bei mir ist wahrscheinlich ein Triebfehler, ist wirklich einfach neugierig sein.
Ja.
Ich denke, was mir häufig gar nicht so gesehen wird, ist, dass sehr viele Unternehmer diese Neugier als Eigenschaft mit Journalisten zum Beispiel teilen. Mhm. Man denkt ja immer, das ist eine ganz andere Welt, so Journalist auf der einen Seite und Unternehmen auf der anderen Seite. Aber also in der Beziehung auf Neugier sein, neugierig sein, wissen wollen, was los ist, das ist häufig sehr, sehr ähnlich.
Okay. Wenn du auf Unternehmer, sind ja primär Unternehmerinnen, Unternehmer, die du hier interviewst, wie gehst du auf diese zu? Mittlerweile ist OMR, der OMR-Podcast ja eine Marke, aber 4, 5, 6 Jahre zurück, wie bist du auf die zugegangen? Und hast sie letztendlich überzeugt, dabei zu sein?
Ja, also es fing ja an mit unserem Umfeld. Ne? Wir sind ja selber einer Unternehmer in der Digitalwelt und kannte natürlich entsprechend auch ein paar andere und dann gab es irgendwie Treffen und man kannte sich einfach als Gleichgesinnter.
Ja.
Und dann habe ich den Podcast angefangen damals und das war ja noch was Neues und habe ich die jetzt so eingeladen, die ich kannte in meinem Umfeld und habe ich das dann auch Umfeld immer mehr gestretched und erweitert.
Ja.
Und es wurde dann gut gehört und dann ist es so ein organischer Prozess gewesen, von einem zum anderen so ein bisschen auch weitergereicht zu werden. Dann hat der eine oder andere es gehört, dann hat auch manche Lust bekommen, selber mitzumachen. Dann gab es natürlich nochmal einen großen Durchbruch, als Dieter Bohlen mal kam. Das war natürlich jetzt kein Mensch aus meinem Umfeld oder so, aber da gab es einen Kontakt und dann auch die Idee natürlich, dass der auch eigentlich de facto Digital-Marketing macht mit seinem Instagram-Account.
Ja, das war auch die Zeit, wo er seinen Insta-Channel so...
Genau. Und dann haben wir das mit ihm gemacht, dann habe ich nochmal verstanden, was das, wozu das führt, wenn man mit solchen Persönlichkeiten spricht und auch, dass es einfach natürlich Aufmerksamkeit gibt, das ist klar, aber es bringt auch einfach einen tollen Podcast. Also es ist sicherlich bis heute einer der besten Podcasts, die ich je aufgenommen habe.
Weil Reichweite oder weil wirklich inhaltlich so stark?
Inhaltlich. Okay. Also Reichweite auch, aber da gehört er, glaube ich, nicht mehr zu den Top 10 oder auch nicht mehr zu den Top 15 oder so, aber der ist ja schon ein paar Jahre her. Ne?
Ja.
Aber inhaltlich, das ist, ganz viele Leute sind darüber eingestiegen, sind darüber auf uns aufmerksam geworden und bis heute ist es eine Referenz. Ne?
Mhm.
Insofern hat sich dann noch mit ihm nochmal das ganze Thema ein bisschen beschleunigt und danach haben wir dann immer wieder auch gesagt, okay, wie können wir denn unsere Blase, unsere Wirtschaftswelt ein bisschen weiter ausdehnen.
Wie bereitest du dich auf einen Podcast mit beispielsweise Dieter Bohlen vor?
Also wir bereiten uns als Team vor, kann man schon sagen. Da sind dann auch viele Kollegen involviert mittlerweile, die Sachen raussuchen. Ich gucke mir natürlich dann die naheliegenden Sachen an, kriege dann auch Artikel geschickt mal von Kollegen, dann liest man den Artikel oder guckt man natürlich auch deren Insta an, was sie so letztlich da gemacht haben in den letzten Tagen. Und bei manchen Leuten muss man tiefer einsteigen und bei anderen ist quasi mein generelles Leben irgendwie eine Vorbereitung. Bei Uli Hoeneß habe ich natürlich noch extrem viel gemacht, aber eigentlich vieles wusste ich, weil ich jetzt nicht irgendwie in diese Welt reingekommen bin, vor 5 Jahren und mich eingewöhnen müsste, sondern weil ich seit ganz viele der Themen seit meinem Leben lang verfolge. Also ich bin da sehr, sehr lange schon wirtschaftsinteressiert und Sport interessiert und Kultur oder Musik interessiert und deswegen ist das häufig dann auch naheliegend. Also dann geht man natürlich mal in die Details, aber viele Sachen, die verfolge ich quasi ohnehin. Auch ohne Podcast hätte ich das verfolgt. Und wenn ich die jetzt so zum Mittagessen treffen würde, hätte ich dieselben Fragen.
Diejenigen, die dich tatsächlich noch nicht kennen und ich muss sagen, da wo ich herkomme, Nordfriesland, Flensburg oben die Ecke.
Ja, ich kann erkennen.
Ist so.
Ja, klar.
Ich habe in den letzten Wochen immer voll gehypt erzählt, so, 22. Februar darf ich zu OMR da Philipp Westermeier interviewen. Und es war still im Raum. Ich sage, ist doch geil, oder? Und wie, wer ist das?
Da bin ich ja froh drüber, dass es halt irgendwie ein Branchenphänomen ist. Das ist sehr angenehm. Ja.
Ist es angenehm für dich?
Ja, ich glaube schon.
Ich habe dich nämlich auch bei der Moderation eher als sehr, doch eher zurückhaltenden Menschen wahrgenommen. Ist das so?
Na, ist ja die Frage, wer ist jetzt im Vergleich zu was und wer ist jetzt in welcher Situation?
So Robert Geist, den du ja auch im Interview hattest.
Ja, da wahrscheinlich schon. Ja. Ich habe es nie darauf angelegt, in meinem Berufsleben jetzt einen Job zu machen mit einer Bühne oder Rampenlicht oder sowas. Ja. Überhaupt nicht. Das hat sich am Ende schon noch ein bisschen ergeben und ich habe es natürlich auch angenommen und auch erkannt, dass da ein Wert drin liegt. Das ist ja auch alles richtig. Aber es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie angestrebt hätte. Selbst, es hört sich ja komisch an, es gab ja mal eine Zeitschrift, die Philipp hieß und an mich angelehnt war, vom Hamburger Abendblatt wohlgemerkt. Ja. Der damalige Chefredakteur oder der Chefredakteur Lars Heider hat das sich ausgedacht und ich habe es natürlich auch mitgemacht. Und deswegen denken vielleicht auch manche, ich sei der totale, ich muss eine eigene Zeitschrift haben Typ. Aber eigentlich würde ich mal sagen, bin ich eher Unternehmer. Und ja, bin jetzt nicht, also oder habe auch jetzt teilweise mitbekommen, muss man sagen, im Umfeld, im Bekanntenkreis, wenn Leute wirklich prominent sind, das hat auch sehr viele negative Seiten. Und wenn man das damit viel Geld verdient, ist es auch alles fair. Aber ich wär's nicht unbedingt gerne. Also jetzt
national. Wenn du jetzt über die Schanze läufst, wirst du erkannt?
Ich glaube, von dem einen oder anderen vielleicht, weil hier sind auch meine Mitarbeiter und Kollegen und Kunden und so, aber es ist jetzt nicht so. Wenn ich in Hamburg durch die Innenstadt laufe, glaube ich, also ich weiß es nicht, aber sag mal, im Zug Hamburg-Berlin trifft man immer die Leute oder so, aber es ist echt überschaubar und es ist ja auch Erwachsene. Ich habe jetzt ja keine Massen und keine jungen Leute oder sowas, sondern wirklich Erwachsene, die jetzt den Podcast vielleicht hören. Das sind dann schon eine Menge Leute, aber die verteilen sich gut und die sind auch, glaube ich, nicht so, dass die dann erkennen würden, ey, also das Gott sei Dank, also ich brauche das nicht. Ja.
Du hast deine Mitarbeiter angesprochen, wir reden von knapp 300 mittlerweile, ne?
Sogar noch ein bisschen mehr, ja.
Wechseln die Straßenseite, wenn sie dich sehen oder bist du ein angenehmer Chef?
Fairerweise müssen sie das ja sagen, ne? Also das mit der Straßenseitenwechsel habe ich aber jetzt noch nicht erlebt, also, aber vielleicht ist es auch so clever gemacht worden, dass ich das dann nicht sehen konnte, aber I don't know, ich glaube, es ist okay.
Ich frage nicht deshalb, aber es ist ja einfach schön, einen Podcast vor Ort zu machen, dass man einfach schon mal Impressionen erfährt, wenn man vor Ort ist. Und ich kam hier an, ne, ich komme aus dem Dorf letztendlich, aus einer Kleinstadt, komme hier an und man ist voll, man ist mitten in Hamburg und wenn man hier unten in euren sogenannten Campus kommt, wie ich höre, das ist schon mal eine ganz andere Welt. Und wenn man hier oben reinkommt, es gibt mobile Arbeitsplätze, ist es dieses New Work, von dem so viele Leute sprechen? Wie sind die Hierarchien hier? Erzähl mal ein bisschen was über dein, wie du es so genannt, Biss.
Das ist sehr gewachsen einfach über die Jahre und es hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube, New Work fließt jetzt nicht in dem Sinne ein, dass wir sagen, wir wollen jetzt gerne New Work Sachen bei uns einführen, weil die sollen sinnvoll sein, hat uns jemand erklärt, sondern jetzt Remote Work hat sich etabliert, hat auch in der Pandemie Sinn gemacht, gibt es jetzt auch, wünschen sich viele, macht vielen, glaube ich, mehr Freude so zu arbeiten, versuchen wir abzubilden im gewissen Rahmen auch nur, auch Präsenz ist bei uns sehr wichtig, Telefonkabinen, dass man so überall mobil arbeiten kann, ist zwangsläufig, wenn du dann willst ja auch irgendwie nicht zu viel Fläche haben, dann ständig leeren Stand haben, willst es irgendwie auch effizient nutzen, dann brauchst du halt Telefonkabinen, wo dann mal Leute da hingehen können zum Telefonieren oder auch mal zum, weiß nicht, Ruhe, was mal zu machen. Also viele Sachen haben sich einfach ergeben und dann haben wir festgestellt, ja, tatsächlich, das hat eine Überlappung mit dem, was bei New Work oder in vielen Konzepten auch so erklärt wird. Ja. Aber ich gebe dir nochmal ein Beispiel, was ich total aufschlussreich fand. Also bei uns im Büro sind eigentlich seit Jahren irgendwelche Baustellen, weil wir ein Studio bauen, weil wir umziehen, weil wir ein neues Büro nebenan dazu bekommen, einen Durchbruch machen, weil irgendwas ist, weil wir ein neues WLAN brauchen, weil so viele Leute auf einmal da Videocalls machen. Es ist immer irgendwas, hier ist nie fertig und das hat mich jahrelang total genervt und ich dachte, irgendwann muss das Büro nochmal fertig sein. Und dann hat mir jemand bei einem, aus dem New Work-Umfeld, mein Kumpel Michael Traubmann tatsächlich, hat mir erklärt, dass es häufig in Firmen mittlerweile bewusst so gemacht wird, dass da irgendwie Bewegung ist, auch umgezogen wird, um halt dem ganzen Team und der Mitarbeitern zu signalisieren, hier ist Dynamik, hier ist Aufbruch, nichts ist gleich, du kannst hier Karriere machen, man sitzt nicht 30 Jahre im selben Eckbüro und es wird nie saniert. Und seitdem sehe ich das viel positiver, dass bei uns hier ständig Baustellen sind, weil ich denke, das ist halt ein Teil der Kultur, das gehört dazu und das ist dann sendet positive Signale ans Team. So, habe ich das jetzt deswegen hier Baustellen jetzt in den letzten Jahren aufgerissen, um das mit zu machen? Nein, aber ich erkenne jetzt darin eine Logik und das passt dann irgendwie in den New York-Kontext.
Kannst du uns mal mitnehmen, das Wachstum von OMR letztendlich, wann habt ihr wo angefangen und wie ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt so groß seid?
Angefangen habe ich 2009 für Freunde und Bekannte, die mich gefragt haben, Online-Marketing-Seminare zu veranstalten. Ne? Ja. Also ich hatte damals Online-Marketing-Technologiefirmen, Banner, die einen verfolgen, nichts ist besonders sexy, aber damals sinnvolle Sache. Mhm. Und da haben mich immer Leute gefragt, Mensch, du kennst dich da aus und das war die frühen Tage noch und da konnte ich aber nicht mehr allen einzeln helfen, habe ich das Seminar gemacht und dann 3 Tage da selber referiert, was ich wusste über digitales Marketing, Suchmaschinen und sowas alles. Und dann sagten die Leute, Mensch, das waren ja tolle Tage, haben sich teilweise auch irgendwie Freundschaften gebildet. Sieht man sich nochmal wieder, gibt es einen Aufbaukurs, gab es alles nicht. Daraufhin habe ich dann das OMR oder damals Online-Marketing-Rockstars einen Tag ins Leben gerufen, so als Upselling kann man so sagen, aber auch da es halt Freunde und Bekannte waren, haben wir dann da auch Musiker eingeladen, ein bisschen Party gemacht, das einfach cool gemacht und dann haben die sich halt Jahr für Jahr darauf gefreut und dann wurde das dieser Tag und die Seminare mehr und größer und es kamen neue Absolventen von den Seminaren und es griff so ein bisschen um sich und dann habe ich irgendwann gesehen, dass auch Leute da teilweise Monate schon vorab nach gegoogelt haben, kann man so das Suchvolumen sehen. Und dann habe ich gedacht, okay, weißt du was, wenn sich Leute so stark dafür interessieren, dann suche ich mal einen Redakteur, wo wir täglich einen Artikel schreiben können. Dann habe ich Roland gefunden, Eisenbrand, den ich schon kannte. Der hat dann angefangen, täglich einen Artikel zu schreiben. Und dann haben wir weitere Redakteure dazu genommen. Später kam dann die Chance mit den Podcasters zu, das Event wuchs. Ich bin auf Podcast gestoßen, durch Zufall 1-2 Jahre, bevor der Hype richtig losging.
Beim Spazierengehen mit deinen Kindern, ne?
Korrekt. Ich habe, damit meine Frau mal ausschlafen konnte, und wir hatten da damals junge oder Baby-Zwillinge, habe ich den früh morgens rumgeschoben und dann irgendwie aus Langeweile amerikanische Podcast gehört.
Ja.
Und dann ja teilweise 2-stündige Spaziergänge gemacht. Meine Frau dann schon in Panik, wo warst du so lange, ne, mit den Kindern? Und dann habe ich Podcast gehört und dann aus diesem Spirit heraus dann immer, jetzt mache ich mal selber ein. Ja. Hat das dann auch irgendwie in die Zeit gepasst und gut funktioniert. Und so kam das Podcast-Thema dazu und dann hatten wir auf einmal ein Event, wir hatten ein Weiterbildungsbusiness über die Seminare, wir hatten dann das Podcast-Business, dann haben wir in der Pandemie unsere Softwarebewertung angefangen zu machen, also eine Art digitale Messe, wo man tagtäglich 24 Stunden Softwarebewertung nachlesen kann, wo sich echte Nutzer über Business-Software austauschen, so dass man halt am besten vor einem Kauf mal nachliest, was sagen Leute über die Software, die ich jetzt hier für was auch immer eigentlich einsetzen möchte. Ja, und so ist dann wirklich eins zum anderen gekommen. Und
letztendlich sind es 5 Business Units quasi hier, ne, bei
euch? Es gibt noch eine Jobbörse oder eine Jobvermittlung. Mittlerweile muss man auch fast sagen, ein richtiges HR-Team, wo wir halt helfen Firmen im Personalbereich.
Inwiefern? Wie macht ihr das? Und welche Expertise habt ihr da? Was könnt ihr besser als andere Portale?
Also angefangen hat es mit einer ganz einfachen Jobbörse und einem Marketingjobs.de. Das war halt, ich kannte halt viele Leute. Und dann haben mich immer alle gefragt, hast du denn eine Idee, wo ich jemanden herbekommen könnte oder wo ich einen Job finden könnte? Und dann habe ich naiverweise gedacht, okay, bevor ich da jetzt irgendwie allen irgendwie versuche, irgendwie Intros zu schreiben, das wird viel zu viel, ich mache da jetzt einfach mal ein Jobboard. Und das hat am Anfang nicht funktioniert. Dann haben wir es über die Zeit ans Laufen bekommen. Und dann hat ein Kollege, der Duel, dieses Jobboard irgendwann übernommen. Und das immer weiterentwickelt. Dann haben wir irgendwann Firmen gefragt, Mensch, können wir nicht uns mal als Firma vorstellen, statt dass wir da immer nur Jobs irgendwie bei euch posten auf dem Jobboard. Dann haben wir halt angefangen, so Präsenzen zu ermöglichen, wo sich Firmen vorstellen, wo wir dann Leute einladen zur Firmenvorstellung. Und dann sind wir halt tiefer in diese ganze HR-Welt über Jahre eingestiegen und haben uns im Austausch mit auch Firmen überlegt, was brauchen die, wonach suchen die, wie können wir da helfen. Und daraus ist jetzt dieses ganze Projekt quasi entstanden. Ja. Ja, wir sind jetzt in den letzten Jahren ein paar Beteiligungen eingegangen, weil wenn uns irgendwie jemand gefragt hat, ob wir uns mal beteiligen, machen wir eigentlich nicht, aber hier und da, wenn wir wirklich helfen können oder auch mit Medialeistung arbeiten können oder mit ganz kleineren Cash-Komponenten arbeiten können, haben wir jetzt ein Beteiligungsportfolio, das ja jetzt unter OMRX läuft, also so ein Fonds ist jetzt viel zu hoch gehängt, aber so, ne, da sind halt so Firmen drin, die uns nahestehen. Und so hat sich hier wirklich in den letzten Jahren einfach das eine oder andere ergeben. Es folgt keinem Businessplan.
Ja.
Es ist jetzt tatsächlich eine Firma mit ein paar hundert Leuten, muss man auch sagen. Es ist auch dann braucht natürlich eine Verwaltung und irgendwie ein geprüfte Abschlüsse und sowas alles, haben wir jetzt uns auch dran gewöhnt. Und ja, jetzt überlege ich immer wieder so, wo das wohl hinführt. Es gibt da jetzt aber keinen Masterplan, dass man sagt, ich will jetzt das und das erreichen. Hat's, habe ich ja gerade beschrieben, nie gegeben und eigentlich sind wir damit ganz gut gefahren. Ja, aber ich sehe es halt schon so als Medienfirma im weitesten Sinne. Ja.
Vor einem Jahr, OMR-Konferenz ging wieder los. Ich hatte Tickets, Termin kam dazwischen. Ich versuchte sie über Insta zu verkaufen. Ich dachte, na gut, die werden eh in einer Stunde weg sein, wenn ich sie reinstelle. Bekam so viele Nachrichten, was ist das denn? Was soll das? Ne? Was passiert da? Und ich sagte schon, oben bei uns im Norden ist das noch gar nicht so nah, so greifbar. Kannst du vielleicht mal in leichten Worten erklären, was kann die OMR-Konferenz und warum sollte man, wenn man in dieser Branche unterwegs ist, dabei sein?
Also das ist ein Zwei-Tages-Event. Wir erwarten so ungefähr 70.000 Personen. Gibt es, glaube ich, 11 verschiedene Bühnen. Es gibt eine ganze Messe, also Hallen, wo sich Softwarefirmen oder andere Digitalfirmen präsentieren. Es gibt irgendwie mehrere hundert Masterclasses, wo man im Detail einsteigen kann in verschiedenste Themenfelder, wirklich lernen kann, in der Tiefe, 90 Minuten. Und so ist es halt am Ende ein Paket aus was lernen, Kontakte knüpfen, vielleicht auch geschäftliche Anknüpfungen aufbauen und dann Inspiration.
Ja.
Durch dann sozusagen Highlight-Speaker.
Beispielsweise, wer war schon mal da?
Also letztes Jahr war Ashton Kutcher da, war auch Yuval Harari, der Philosoph, war da, Hollywood-Prominenz, aber auch Gründer von großen Digitalfirmen. Natürlich, wir erwarten dieses Jahr den CEO von TikTok. Also schon, so diese, sind aber am Ende 600-700 verschiedene Referenten und Prominente und Stars, aber halt auch einfach Fachexperten. Das ist die Balance. Das ist schon auch am Ende ein Business-Event, das im Kern. Aber da es halt für eine junge Zielgruppe ist, auch die DNA von früher, dieser Freundeskreis, ist natürlich jetzt bei 70.000 Leuten nicht mehr so, dass ich da jetzt alle kennen würde. Aber es hat immer noch dieselbe, hoffe ich zumindest, DNA, wo man halt ein bisschen mehr tut und den Leuten auch irgendwie Freude machen will, weil man sich halt schätzt. Und deswegen sind da abends Konzerte und es ist auch ein bisschen einfach so eine gute Zeit. Und ja, also uns wird dann immer so negativ vorgeworfen, da ist auch Party. Warum nicht? Da ist auch abends ein bisschen Feier. Es ist halt jetzt nicht.
Von wem wird das denn negativ euch vorgeworfen?
Ja, das ist in der Branche, wenn man jetzt guckt, was ist an uns vielleicht auszusetzen, dann sagen Leute, das ist ja ein Party-Event. Es ist sicherlich im Kern kein Party-Event, aber es ist auch eben ein Event, wo halt Party stattfindet. Ich finde das ehrlicherweise nicht schlecht, aber weiß, dass es halt manchmal so auch genutzt wird, um uns irgendwie zu argumentieren, warum man vielleicht lieber auf andere Messen geht. Mag hier auch nicht jeder, aber es ist auch nicht den ganzen Tag.
Ja. Du sprichst von dieser Mixtur aus Expertise, Fachexperten und Prominenz. Letztendlich hast du diese ja auch im Podcast. Inwiefern sind da Synergien möglich zwischen dem OMR-Podcast und der OMR-Konferenz?
Total viele. Also viele der Podcast-Gäste kommen ja dann zum Festival.
Ja, deshalb, weil sie dadurch auch die Konferenz kennenlernen.
Also da gibt es verschiedenste Konstellationen. Also jetzt Robert Geis waren wir jetzt, den habe ich auch nicht, kannte ich auch nicht. Habe ich jetzt dann kennengelernt bei einem Podcast und haben uns gut verstanden und jetzt dann Kontakt gehalten und jetzt habe ich ihn eingeladen und gefragt, ob er nicht auch zur Konferenz kommen würde, weil der Podcast wahnsinnig gut gehört wurde.
Ja.
Und dann meinte er, ja, alles klar. Und haben wir was ausgemacht und jetzt ist er halt im Mai dann auf der Konferenz. Das ist so ein Beispiel. Ja. Ne? Oder kürzlich war der Evan Spiegel, der Chef von Snap im Podcast. Mhm. Ich weiß nicht, ob der jetzt kommt, aber zumindest ist Snap halt sehr präsent beim Festival und hat dann einen Stand und verschiedene andere Ansprechpartner und so spielt man sich die Bälle so ein bisschen zu. Es gibt natürlich Leute, die bei uns regelmäßig im Podcast auftreten, die machen dann auch Keynotes, also Pip Klöckner, Sven Schmidt, Tarek Müller, About You, auch regelmäßige Podcast-Gäste, die regelmäßig natürlich auch im Festival auftauchen. Das ist natürlich schon so verschränkt, aber macht ja auch Sinn, liegt nahe, es hat auch natürlich mit menschlichen Beziehungen zu tun, aber folgt jetzt keinem harten Gameplan.
Nee, einfach so, wie es kommt letztendlich, oder habt ihr eine gewisse Strategie?
Es gibt in Einzelfällen mal die Strategie, dass man sagt, okay, da würde jemand gerne eine Geschichte erzählen, ja, und die dann vielleicht vorbereiten und im Podcast schon mal ja, sich sozusagen ausbreiten und dann aber vielleicht nochmal in einem Festival in die Tiefe gehen. Das gibt es schon mal, dass man sowas überlegt. Oder dass wir halt sehen, Podcast-Gäste, die besonders ja, gut gehört werden, dass die dann nochmal vielleicht, das Interesse scheint ja scheinbar groß zu sein, dass die dann nochmal zum Festival ansprechen. Ja. So, aber...
Welchen wurden denn am meisten bei euch gehört? Durchschnittliche Podcast? Reichweite habt ihr, ich hatte gehört, nach 6 Wochen ungefähr checkt ihr immer mal, dann knapp 100.000 ja, das Hörer ist, das pro ist
gut,
Folge. Ne? Genau,
das ist gut. Also,
und ist das viel? Sind 100.000 Hörer für einen Podcast in Deutschland, ist das viel oder wenig? Es ist ja immer, die Transparenz ist ja gar nicht so gegeben in der Podcast-Szene.
Absolut, ja.
Ist das also viel oder wenig? Das
ist schon die richtige Frage. Also die größten deutschen Podcasts haben so an die 1 Million Hörer.
Das sind pro Folge?
Pro Folge, ja. Die erscheinen dann aber auch einmal die Woche oder sowas.
Ja.
Oder vielleicht zweimal die Woche. Das ist so das absolute Maximum.
Welche sind das?
Das sind, glaube ich, so Gemischtes Hack. Das ist, glaube ich, auch Fest und Flausch gehört noch dazu. Das ist irgendwie... auch in die Richtung geht ab und zu Lanz und Precht, der Podcast.
Das ist ja eine richtige Erfolgsstory, weil es den gibt es gerade mal ein Jahr. Mhm. Die anderen beiden aufgezählten, die gibt es schon viele, viele Jahre.
Ja, so viele Jahre auch noch nicht, glaube ich. Also ich glaube, Gemischtes Sack gibt es auch noch gar nicht so lange, 5 Jahre vielleicht.
Gut,
Jahre.
Kommt aber relativ, was heißt lang, ne? Aber,
die Podcast ist ja generell noch jung, ne?
Aber, genau,
aber dafür gesehen, länger, ja. Und es gibt auch erfolgreiche YouTuber, ja, also die...
Klar, die eine Grundreichweite sowieso schon haben.
Die ist einfach übertragen in die Podcast-Welt. Ja. Rezo macht einen sehr erfolgreichen Podcast, auch einer der größten.
Ja.
Aber die haben dann so, sagen wir mal, mehrere hundert oder 600.000, 700.000 bis zu 1 Million, je nach auch, glaube ich, Folge ja, und Jahreszeit und sonst was. Und im Vergleich dazu sind natürlich dann jetzt 100.000 oder wir haben auch auf tolle, also auf ganz herausragende Folgen haben wir dann auch teilweise 150 oder sogar 180.000 Hörer. Das ist aber...
Aber die Millionenmarke ist noch weit entfernt.
Die ist für uns
obwohl noch weit entfernt. Ein Dieter Bohlen da ist, ein Uli Hoeneß, ein Oliver Kahn, der Chef von Snap und so weiter, da kommt ja, ihr nicht hin zu dieser.
Also auf eine einzelne Folge eine Million, das ist noch weit entfernt, muss man sagen.
Ja.
Und woran liegt das? Also ich glaube, wir sind in einem Bereich Wirtschaft, der nicht jetzt allen was sagt. Wir haben auch jetzt keine Kulthörerschaft in dem Sinne, wo halt Leute wirklich einfach Hardcore-Fans ja, sind. Ich glaube, von bestimmten YouTubern ist man einfach Fan, da guckt man alles, da ist man dem wahnsinnig nahe.
Stimmt.
Und ist einfach Teil dieser ganz engen Community.
Ja.
Das habe ich jetzt so nicht, also, dass ich jetzt irgendwie eine, haben wir gerade drüber gesprochen, irgendwie so Kultfans. Also die meisten
Leute, also die Leute hören nicht wegen dir, die hören primär wegen des Gesprächsgasts.
Absolut, und ja, wegen des Themas und vielleicht ja, auch wegen der Thematik, also Herangehensweise, ja, ne, dass ich jetzt irgendwie diese richtigen Fragen stelle, hoffentlich, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie mich jetzt da öffne oder da irgendwie eine ja, große dominante Rolle spiele. Insofern ist einfach Wirtschaft leider, muss man sagen, ein Thema. Wir versuchen das ja schon zu entwickeln und zu stretchen und wir sind auch für den Wirtschaftsbereich ein sehr, sehr großes Format. Vielleicht ja, eines der größten, sicherlich im Business-Bereich. Aber es ist halt von all den Themen, die es so im Leben ja, eines Menschen gibt, gibt es ja weiterhin so 10, 12 große Themen. So viel sind es ja gar nicht. Ist Wirtschaft halt nicht Nummer 1.
Und auch nicht Nummer 2. Was sind deine Lieblingspodcasts? Welche hörst du?
Ist eine Frage, auf die ich immer ausweichend antworten muss, als Mitverantwortlicher ja, für ein großes Podcast-Studio. Gibt es sonst immer Ärger. Also ich antworte immer gerne mit amerikanischen Formaten. Ja. Da kann sich keiner beschweren. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel Inspiration. Der Podcast, den ich wahrscheinlich in meinem Leben am meisten gehört habe und auch wo ich am meisten über Podcasts gelernt habe, ist der von Bill Simmons.
Mhm.
Großer amerikanischer Sportpodcast. Der Typ ist einer der absoluten Podcasts, Early Days, OGs so. Bill Simmons ist eine Legende im amerikanischen Sport, auch im Journalismus, muss man sagen. Hat seine Firma später an Spotify verkauft, ein eigenes Podcaststudio war. Früher bei ESPN. Er hat selber sehr viele Personen aufgebaut. Also wenn du dir amerikanische Sportjournalisten anguckst, viele der Besten, hat Bill Simmons entdeckt und über seinen Podcast selber groß gemacht. Später wurden sie dann abgeworben oder so. Das ist schon eine Legende.
Sport hast du jetzt schon mehrfach angesprochen. Ist das eine Leidenschaft von dir?
Ja.
Was ist das für ein Gefühl gewesen, dass du dann auf einmal Uli Hoeneß bei dir sitzen hattest oder Oli Kahn? Ich meine, deutschlandweit geht das doch kaum größer.
Das stimmt. In Richtung deutschlandweit geht es kaum. Aber es war auch für mich. Am Ende habe ich mich natürlich so ein bisschen auch jetzt über die Jahre an die Situation gewöhnt, dass dann sah man es sozusagen entstehen und ich bin denen ja nicht jetzt auf einmal begegnet oder von heute auf morgen, sondern aber trotzdem, in der Tat war ich da beeindruckt und irgendwie nochmal anders, vielleicht angespannt, als beim normalen Podcast, weil es auch bei denen war, an der berühmten Säbener Straße in München, die man ja seit, ich hier seit 30, 35 Jahren, von der ich höre. Ja. Man sah sich halt mal da, nicht zum Vertragsunterschrift leider, aber zum Podcast, und das war schon cool. Ja.
Hammer. Bist du noch nervös vor solchen Menschen?
Ja, nervös in Teilen. Also jetzt, ich bin jetzt nicht mehr so total aufgeregt.
Nee, legt sich mit der Zeit, ne?
Angespannter, ja. und hofft, dass dann auch, das sind dann mehr so die Details, ne, dass dann irgendwie, wenn wir da jetzt, manchmal rücken wir da an mit Videoteam und Podcast-Team, ja, dass die dann nicht irgendwie genervt sind, weil sie das als kleineres Setting erwartet haben, ja, oder dass alle pünktlich da sind oder dass irgendwie die Aufnahme funktioniert und da ich nicht nachher aufgrund von Sachen, die ich gar nicht verschuldet habe, Probleme oder blöde Situation bekomme. Aber eigentlich habe ich eine gute Anspannung, und bei Uli Hoeneß hat man vielleicht auch mal eine andere Anspannung als sonst, aber jetzt eine harte Nervosität in dem Sinne.
Wann hast du diese, wenn du deine Keynote auf der Konferenz hältst vor zigtausend Menschen, oder?
Also schon, ja. Also ich glaube, eine Grundnervosität brauchst du auch. Ja. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Auch da gewöhnt man sich ein bisschen dran, aber mein Berufsleben generell führt ab und zu mal zu Momenten, wo man ein bisschen nervös ist. So. Aber ich kann damit gut umgehen, und es ist auch nicht jetzt so, dass ich dann nicht schlafen kann oder so. Mhm.
Den Podcast, haben wir jetzt erfahren, machst du einerseits natürlich, um Kontaktpunkte zu haben, auch aus eine Leidenschaft mit ist, aber natürlich verdient auch ihr Kohle mit einem Podcast. Mhm. Ich hörte, siebenstelliger Umsatz pro Jahr wird durch den OMR-Podcast erzielt. Mhm. Durch was denn eigentlich?
Werbung.
Durch Werbung. Ja, das ist auch unser Thema letztendlich, mit dem wir beiden mal in Kontakt gekommen sind. Werbung im Podcast. Mhm. Wie groß ist dieses Thema immer noch? Werbeplatzierung in Podcasts. Wird das immer noch mehr?
Ja, ich denke schon. Also wir sind da sicherlich nicht die allergrößten, aber es ist in der Branche üblich, dass da Werbung drin auftaucht. Also häufig auch von den Hosts eingesprochen, mache ich ja auch selber, dass ich dann Werbehinweise einspreche, so eine Minute lang.
Ja, ich erinnere mich an meine Recherche damals zu meiner BA, zur Bachelorarbeit. Einfach dieses persönliche Einsprechen, das finden die Hörerinnen und Hörer ja auch natürlicher und authentischer, wenn du selbst die Werbung einsprichst.
Ja, ist auch natürlich die Herausforderung, dass man da auch Sachen...
Native Advertisement?
Heißt das so? Vielleicht fällt es da runter, ja.
Ja, ich glaube schon.
Aber es ist natürlich die Gefahr, dass man sich dann schon auch da ein bisschen mit auskennen sollte, bestenfalls, also dass man nicht die ganz wilden Sachen da bewirbt, die man vielleicht auch gar nicht kennt oder so.
Muss man da immer hinterstehen, hinter dieser Werbung oder der Marke?
Ich glaube, man muss nicht hinter allem mit voller Wucht stehen. Man kann das ja auch gar nicht, wenn man auch alles nicht im Detail kennen kann, aber man muss zumindest den Grundspirit und die grundsätzliche Geschäftsmodell, was da muss man irgendwie akzeptabel finden, glaube ich, und bestenfalls auch cool finden. Das ist auch häufig der Fall bei mir. Also ich denke, okay, das ist eine coole Sache, das ist eine gute Firma. Das sollte man schon ein Grundverständnis haben dafür, was die machen und so, dass man da nicht ganz kalt erwischt wird, aber wie gesagt, und Werbung ist die einzige Umsatzquelle für Podcasts. Es gibt noch ein paar Abo-Erlöse in manchen Fällen, bei uns nicht, aber das ist meistens vernachlässigen.
Ja,
oder es gibt auch noch Spenden und so, ne? Aber
da habe ich den Podcast von Gabo Steingart, kennst du ja sicherlich auch. Ja. Und er fing ja mal an, komplett, ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre gar keine Werbung zu schalten, gar nichts. Und irgendwann hat er mal dieses Abo-Modell eingeführt. Mhm. Ich kenne da jetzt auch keine Zahlen und so weiter, wie viele. Springer ist da jetzt ja auch mittlerweile drin. Mhm. Aber ein Abo-Modell ist für euch derzeit kein Thema, richtig?
Nee, ist für uns kein Thema. Ja, die Erfahrung zeigt bei anderen, dass das auch jetzt nicht so wahnsinnig groß wird. Bei Gabor Steingart ist was anderes. Da gibt es ja ein Abo für die gesamte Plattform.
Ja, nicht nur für Sachen, genau. Ja.
Und da gibt es auch, glaube ich, noch sehr viele Leute, die das einfach supporten, was er macht. Generell, da geht es um Journalismus. Nachrichten, tagesaktuelle politische Journalismus.
Ja.
Und da gibt es Leute, die das einfach auch aus diesen Gründen nochmal fördern. Und das ist nochmal was anderes. Mhm. Wahrscheinlich ist es das beste Podcast-Abo-Modell am Ende, das es überhaupt gibt. Und das ist halt aber ein sehr spezielles.
Ja.
Ansonsten gibt es da nicht so viele Beispiele für.
Biegen langsam auf die Schlussgerade ein. Ich möchte aber noch beim Podcast ein bisschen bleiben. Podstars, das ist quasi die Business Unit von euch, die sich um das Thema Podcasting dreht. Was macht ihr da alles?
Also
100 Leute arbeiten da knapp, ne?
Knapp, ja.
Ist das der größte Teil von euch?
Also wir sind jetzt fast an die 400. Insofern ist es jetzt...
Neu, jeder vierte ungefähr.
Ja, genau.
Okay, und was machen diese Menschen?
Da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Jobprofilen. Wir sagen dazu mal ein Studio. Studio heißt, wir produzieren natürlich Podcasts für uns selber, die wir dann vermarkten, für unsere Kunden, die einfach haben wollen.
Ja.
Wir vermarkten sehr viele Podcasts, also damit haben wir dann inhaltlich nichts zu tun, aber das Team hat da einfach Vermarktungsaufwände. Wir haben natürlich ganz viel einfach Ton- und Audiotechnik, hinter so einem Podcast steckt mittlerweile sehr ausgereifte Team. Das macht halt nicht mehr eine Person alleine, das ist die absolute Ausnahme. Meistens sind bei einem erfolgreichen Podcast, der länger läuft, 3-4 Leute mindestens in diesem jeweiligen Team. Wir machen Social Media für Podcasts. Wir versuchen ja auch diese Podcasts irgendwie zu kommunizieren, dass man die finden kann. Das ist ja bei Podcasts generell gar nicht so einfach, neue Formate irgendwie zu entdecken und so. Daran arbeiten wir.
Ja.
Das schreiben wir in einen Branchen-Newsletter täglich über die Podcast-Industrie. Also da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Aufgaben.
Von Newslettern hältst du ziemlich viel, ne? Was die Akzeptanz und Reichweite angeht?
Also ich bin schon der Meinung, dass Newsletter ein sehr gutes Medium sind. Also
immer noch, ne?
Immer noch. Mittlerweile auch bei WhatsApp zum Beispiel. Ich schreibe ja selber so einen WhatsApp-Newsletter.
Ja, genau. Ja. Du selbst?
Ja.
Ja?
Kommt jeden Freitag, kann man sich anmelden.
Ja, kommt der von dir?
Ja.
Selbst geschrieben?
Ja, ja, okay. Wo ich einfach drei Links rein und ein bisschen reinschreibe. Und das kriegt man per WhatsApp, aber ist am Ende ja auch ein Newsletter. Und ob jetzt per WhatsApp oder per E-Mail. Ich glaube, es ist halt nach wie vor ein sehr wirkungsvolles Tool. Ich beziehe mittlerweile auch sehr viele Informationen aus Newslettern, die ich so lese.
Okay. Weil da kein großer Algorithmus hintersteckt?
Hinter Webseiten ja auch nicht, so gesehen. Aber weil es dich halt einfach anders erreicht, weil ich es teilweise irgendwie auch abarbeite und sage, okay, jetzt habe ich irgendwie mein Ding an, weiß nicht, 10, 12 Newslettern, die ich jede Woche so bekomme. Ja, wahrscheinlich sind es sogar noch mehr. Mhm. Aber wenn man die täglichen einzeln zählt, sind es deutlich mehr. Und da baue ich mir mein Weltbild draus zusammen, kann man fast schon sagen. Also ich bin jetzt auch noch Tageszeitungsleser, auch nicht mehr jeden Tag, aber oder Wochenzeitungsleser auch ein bisschen. Lese generell gerne, aber Newsletter sind schon so ein sehr großer Teil.
Was hältst du von WhatsApp Stories?
Bin ich nicht aktiv, kenne ich nicht genau.
Nee, und ich habe das nur mal verglichen mit einer Insta-Story oder Facebook-Story, WhatsApp-Story. So ein Automatismus bei mir, ich klicke einfach mal auf die Stories und sehe, wie das immer mehr wird.
Das sehe ich auch hin und wieder, dass es so ist. Ich muss sagen, ich bin ja ein bisschen andere Generation und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich tue mich dann immer mit diesen Social-Media-Sachen total schwer. Auch Instagram am Ende viel zu spät gestartet, für mich selber. Das hat über Jahre jetzt ein bisschen entwickelt. Bei LinkedIn war ich relativ früh.
Das sieht man ja auch anhand deiner Followerzahlen. LinkedIn und Insta ist ja ein großer Unterschied. Ja. LinkedIn ist ja deutlich größer.
Ja. Ja, ist einfach, da war ich früher präsent, habe das früher so ein bisschen auch genutzt und ist natürlich auch jetzt, ich bin am Ende ja Unternehmer und das ist mein natürliches Umfeld wahrscheinlich und wir machen eine Business-Konferenz, da ist halt LinkedIn vielleicht nochmal naheliegender, aber Instagram weiß ich noch genau, habe ich jahrelang auch ein bisschen ignoriert und nicht ernst genommen oder für mich nicht ernst genommen oder als aktiver Post und so nicht ernst genommen. Und dann verstanden, dass das doch irgendwie eine Relevanz hat auch für mein Berufsleben, aber ich kriege jetzt da nicht so viel von, wenn ich mich jetzt da irgendwie groß immer ständig äußere. Also ich bei Twitter, ich auch seit vielen, vielen Jahren, aber poste halt wenig. Es fällt mir schwer. Also es ist mittlerweile ja auch bei mir in der Generation angekommen, aber ja, ich tue mich da generell schwer und habe ein Umfeld hier, Gott sei Dank, ein, zwei Kolleginnen und Kollegen, die mir sagen, Mensch, hier, mach das doch mal und hier, das können wir mal posten und die mich da so ein bisschen auch hinbringen. Aber also wenn ich jetzt einen anderen Job, ein unternehmerisches Modell hätte, wäre ich wahrscheinlich bei Social Media einfach nur am Gucken und weniger am Posten. Und ich finde es dann besonders, wenn ich es wieder sehe, jetzt kommt WhatsApp, wahrscheinlich kommt der Tag in ein paar Tagen, wo meine Leute sagen, guck dir das mal an, dann müssen wir jetzt was machen und dann dauert es nochmal ein halbes Jahr und dann machen wir da was. Und dann bist du da schon und andere da sind da riesengroß und ich hink da dann wieder hinterher und versuche auch noch ein bisschen dabei zu bleiben.
Ja.
So ist es halt,
Du hast Twitter angesprochen, den neuen Twitter-Chef. Ist das ein potenzieller Gast für dich oder auch für die Konferenz? Würdest du ihn einladen oder polarisiert er zu sehr?
Also er polarisiert auf jeden Fall.
Bewusst sicherlich auch.
Ist total schwer einzuschätzen, was manchmal da in seinem Kopf vorgeht. Aber für mich jetzt aus der Ferne, ich kenne ihn ja nicht.
Wenn du die Chance hättest, dass er kommt zur Konferenz, würdest du ihn einladen oder nicht?
Ich glaube schon, ja. Muss man ehrlicherweise sagen, er ist schon für die Themen, die wir bei uns bespielen, sehr relevant. Und ich glaube, die Sachen, mit denen er polarisiert, das ist ja ein erwachsenes Umfeld, dass da jetzt dann jemand denkt, okay, der Typ hat das und das gesagt, ich übernehme das jetzt mal einfach mal. Glaube ich nicht, aber am Ende habe ich mich mit der Frage noch nicht beschäftigt. ich glaube, es gibt schon ein fachliches großes Interesse an dem, was den treibt, wie der überhaupt drauf ist, den mal zu erleben. Und das würde ich natürlich dann auch gerne nutzen, aber ich sehe das aktuell nicht als wahrscheinlich an. Es gibt immer mal wieder auch Gespräche, aber nicht mit ihm selber. Mhm. Also ich gehe davon nicht aus. Okay. Ich denke, wenn die Chance da wäre, würden wir sie gerne nutzen. Ne?
Meine letzte Frage im Podcast ist an sich immer die gleiche, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Beziehungsweise anders gefragt, mit wem würdest du gerne mal einen Podcast machen, wenn du könntest?
Mit Jay-Z. Allerdings brauche ich, also Podcast ist ja bei uns immer, englischsprachige Podcasts klappen nie so gut. Ich glaube, bei dem würde es dann schon gehen. Den verfolge ich jetzt auch seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten und krasse Geschichte, die der so hat.
Ja.
Wie der so diesen Einfluss, den der aufgebaut hat, diese Persona, finde ich schon abgefahren.
Dann ein bisschen realistischer vielleicht, was kann man erwarten in diesem Jahr beim OMR-Podcast? Welche Gäste können noch kommen? Können da überhaupt noch welche kommen, die ihr bislang hatte toppen können? Auf dem Weg hierhin habe ich Grönemeyer im Auto gehört und dachte ich, Mitch,
Musik von Grönemeyer oder Podcast von Grönemeyer?
Nee, ich habe Musik von ihm gehört.
Ach so.
Und dann dachte ich, Mensch, das wäre da vielleicht auch nochmal einer.
Ja, die brauchen natürlich immer schon auch irgendwo eine Nähe zur Wirtschaft und Anknüpfungspunkt, dass man über Business oder Digitalmarketing oder sowas reden kann. Bei ihm bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das so der Fall wäre, weil der ist ja wirklich sehr stark Künstler und Musiker. Ob der da jetzt auch nebenher so Themen anbietet, also bei Til Schweiger, ne? Der ist Schauspieler, aber auch Produzent und Macher und Hotelbetreiber und so. Das weiß ich jetzt bei Grönemeyer nicht so genau. Aber, wen gibt's denn?
Kurze Zwischenfrage. Mein Podcast wird in Nordfriesland ausgestrahlt und ein Podcast hattest du auch schon mal in Nordfriesland, nämlich auf Sylt. Mit Herbert Seckler.
Oh ja.
Weshalb hattest du ihn damals als Gast, als Thema?
Ist ja auch schon eine Legende.
Hammer. Ne? Hatte er Bock auf den Podcast? Ich hatte zum Anfang gedacht, er hatte überhaupt keinen Bock drauf.
Ich glaube, er hatte nicht so viel Bock drauf. Nee. Ja. Hat er auch gesagt zum Teil. Ja. Also er macht das dann teilweise.
Aber es ging dann doch echt lang noch. Also das wurde ja doch länger noch, das Gespräch.
Ja, es war ein sehr schwieriger Podcast, weil er teilweise einfach sehr kurz geantwortet hat. Normalerweise im Podcast, wenn du eine Frage stellst, dann hast du ja immer Zeit, über die nächste Frage nachzudenken und vorzubereiten. Und, aber wenn der andere dann sofort mit einem Satz quasi wieder zurückspielt, aber es war Gott sei Dank so, dass er auch einfach ein interessanter Typ ist und dass das ganze Modell Sansibar ist halt so speziell.
Ja.
Das hat viel hergegeben. Also so jemanden suchen wir immer wieder. Also das ist absolute Highlights.
Ja, okay, sehr nice. Gut, jetzt hattest du Zeit auch noch, hattest du eigentlich nicht zu überlegen, aber wer kommt dieses Jahr noch, wer kann kommen oder wer soll kommen, um euer Format nochmal ein bisschen zu pushen?
Also wer noch kommt in den nächsten Tagen zum Beispiel, ist einer der erfolgreichsten DJs der Welt, gebürtiger Hamburger, den Namen ist noch nicht sagen, kommt demnächst.
kann
so ein
man drauf
Typ,
kommen,
der irgendwie eine halbe Million Gage pro Abend bekommt weltweit und also ein Weltstar aus Hamburg, den aber trotzdem viele nicht kennen, aber in der Szene, der DJ-Szene ist er halt riesengroß.
Zahlt ihr den Leuten Geld, dass sie hier sitzen?
Nee, für den Podcast nicht. Nee. Aber wenn er irgendwo als DJ...
Aber grundsätzlich so, die Leute, die Interviews, die zahlen dafür nicht, ne?
Nein. Okay. Also die zahlen dafür nicht und wir zahlen dafür auch nicht, das ist redaktionell. Also weder noch.
Mhm. Okay.
Also der kommt jetzt, was kommt noch? Es kommen ein paar so Internetlegenden, es kommt im Laufe des Jahres auch nochmal, wirklich sehr gespannt, wirklich unglaublich Unternehmer, werden auch viele überrascht sein von Fressnapf, der Thorsten Töller, ist damit mit Fressnapf Milliardär geworden.
Ja.
Das ist jetzt gerade vor kurzem ausgemacht worden.
Wie viele Podcasts zeichnet ihr denn die Woche eigentlich auf? Macht ihr immer so ein bisschen, dass ihr was habt für die Hinterhand so, wenn man das streuen könnt?
Also in guten Wochen 2-3 Stück und dann hat man immer einen.
Okay.
Und genau, jetzt haben wir die Woche, glaube ich, nichts gemacht.
Ja. Diese Woche ist aber eine neue Podcast-Reihe bei euch erschienen.
Oh ja.
Boris.
Ja.
Wann kommt er denn mal hier rein? Oder will er danach nicht mehr? Was meinst du?
Also der Boris hat ja auch bei der Sache jetzt nicht in dem Sinne mitgearbeitet, sondern das
es geht eine Doku über ihn, ne?
Genau.
Ja.
Also aber empfehlenswert, unser Boris, überall, wo es Podcasts gibt, machen meine Kollegen von Podcasts, also auch das machen die zum Beispiel.
Ja.
Gibt es, ich glaube, 8 Folgen
oder
6 Folgen. Ist jetzt wirklich, während wir sprechen, erschienen, ich habe es da selber noch nicht hören können.
Ja, genau, ganz 22. Ja.
Wird man sicherlich in den Charts sehen. Und ja, also er ist jetzt ja erstmal für Business jetzt kein Erfolgsbeispiel.
Soll man meinen,
aber ich gebe dir schon recht, würde ich sicherlich mal ein Gespräch machen, wenn das möglich wäre. Aber in den letzten Jahren hatte der ja auch andere Themen. Insofern, mal gucken. Aber ich habe das Gefühl, in den nächsten Jahren könnte sich noch ergeben.
Sehr nice. Philipp, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, dass ich hier bei dir im Studio sein durfte. Und ich hoffe, wir haben den Namen, auch wenn dir es nicht so wichtig ist, den Namen Philipp Westermeier in Nordfriesland und Umgebung ein bisschen bekannter gemacht. Ich konnte ein bisschen auf deine OMR-Konferenz und deine Formate hinweisen. Ja. Tausend Dank, dass du mir erneut zur Verfügung gestanden hast. Bin gespannt, wann uns unsere Wege wieder kreuzen werden. Vielen Dank für deine Zeit, Philipp. Vielen Dank für alles und vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time mit Philipp Westermeier hier im Podstars OMR-Studio in Hamburg. Vielen Dank, Philipp.
Danke dir fürs Interesse. Ciao, ciao.